Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es war ein kurzer, blutiger Volksaufstand. Oppositionelle stürmten durch die Straßen Bischkeks. Die Polizei schoss scharf in die Menge.
Wir bilden gemeinsam die provisorische Regierung des Landes bis zu Neuwahlen. Und ich habe den Vorsitz übernommen. Seit gestern ist auch das Parlament aufgelöst.
Ich war auf dem Platz mit anderen Menschen und die Sicherheitspolizei hat auf uns mit Maschinengewehren und echten Patronen geschossen. Eine Kugel hat mich getroffen. Neben mir wurden zwei erschossen.
All das ist wegen Herrn Bakijew passiert. Wenn ich am Leben bleibe, werde ich ihn persönlich begraben. Ich sage es ganz offen, dass wir die Situation noch nicht ganz unter Kontrolle haben. Zorn und Aggression haben momentan solch scharfe Erscheinungsformen bei den Menschen angenommen, weil sie unterdrückt und ungerecht behandelt wurden, weil sie viel gelitten haben. Natürlich hat sich auch die Opposition nicht vollkommen richtig verhalten und die Menschen in diese Situation gebracht. Sie wussten doch, dass Bakijew nicht gewaltlos aufgibt und es einen Bürgerkrieg geben wird.
Vor fast einer Woche wurde die Regierung in Kirgisistan gestürzt, Präsident Bakijew vertrieben. Jetzt steht die einstige Oppositionsführerin Rosa Otunbajewa an der Spitze der Übergangsregierung. Die Meldungen gehen durch alle Medien. Aber warum schauen wir auf diese Situation? Was interessiert uns Kirgisistan? Kirgisistan und die anderen zentralasiatischen Staaten Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan grenzen direkt an Afghanistan, an Iran, Pakistan und China. Das macht sie schon einmal geostrategisch ziemlich interessant, zum Ausgangspunkt für Nachschub der Afghanistan-Truppen und zum Wunschpartner im Kampf gegen islamistischen Terror. Und als Quelle für Öl- und Gaslieferungen sind die zentralasiatischen Staaten von allen begehrt, nicht nur von Russland, den USA, China und der EU. Diese Situation bringt nicht nur internationales Interesse, eine neue Macht, sondern auch gefährliches Konfliktpotenzial mit sich. Deswegen interessiert uns das. Fangen wir in Kirgisistan an, das Land der aktuellen Unruhen. Vor welchem Hintergrund kam es zu dieser Revolte? Was ist Kirgisistan für ein Land? Andrea Remsmeier berichtet.
Ein langer Metallhebel und ein armdickes Rohr. Das ist der neue Brunnen der Familie Kondubajew. Drei Tage hat Aziz, der jüngste Sohn, gegraben. Jetzt endlich schießt ein Strahl kaltes, klares Grundwasser heraus. Ein Stückchen Unabhängigkeit von der städtischen Wasserversorgung.
Als es diesen Brunnen noch nicht gab, da gab es im Haus jeden Tag nur für 2 Stunden fließendes Wasser. Ich wollte aber, dass das Wasser nur so geschossen kommt, mit Hochdruck. Darum habe ich tiefer gegraben und einen kleinen Motor eingebaut. Irgendetwas muss ich ja tun für unser Zuhause, bevor das Semester wieder anfängt.
Wasser, Strom und Heizung. An diesen elementaren Dingen zeigt sich das Versagen des kirgisischen Staates am deutlichsten. Wenn die Wohnungen in den eisigen Wintern kalt blieben und wenn die Kirgisen ihre abendlichen Arbeiten bei Öllampenlicht erledigen mussten, weil wieder einmal das Stromnetz zusammengebrochen war. Kein Zufall, dass ausgerechnet eine Erhöhung der Strom- und Gaspreise das gewaltsame Ende der Präsidentschaft von Kurmanbek Bakijew einläutete. Die Quittung für eine Politik, die jeden Reformwillen und Unternehmergeist in Vetternwirtschaft und Korruption erstickt hat. Dabei galt der kleine Bergstaat noch in den 90er Jahren als die Schweiz Zentralasiens, demokratisch, halbwegs stabil und mit einigem Wachstumspotenzial. Heute aber müssen die meisten Kirgisen fast ohne Geld auskommen. Auch Familie Kondubajew ernährt sich hauptsächlich von den Eiern ihrer Hühner und von dem Gemüse aus dem Garten. In Petrovka, einem Vorort der kirgisischen Hauptstadt Bischkek, leben sie zu viert in 2 Zimmern. Der Student Aziz, sein älterer Bruder, der ein Imam ist und darum kein Geld verdient, und eine kleine Nichte. Azis Mutter ist die einzige mit regelmäßigem Einkommen. Als Rentnerin bekomme ich 1.600 kirgisische Som im Monat. Das sind 25 Euro. Das reicht einfach nicht. Dafür kriegt man gerade mal einen Sack Mehl. Aber wir brauchen doch auch Zucker und Butter. Und wir müssen für Wasser und Strom zahlen. Da bleibt zum Leben einfach nichts übrig. Neun Kinder hat Maria Kondubajewa. Doch der zermürbende Kampf ums Geld hat die Familie zerrissen. Erst wurde sie von ihrem Ehemann verlassen, dann gingen ihre Kinder. Sie verdingten sich als Tagelöhner oder sie gingen ins Ausland, die meisten nach Moskau. Kinderreichtum und Arbeitsplatzmangel. Eine explosive Mischung. Heute ist jeder zweite Kirgise unter 24 Jahre alt. Die Jugend ist Kirgisistans Hoffnung auf eine neue Generation von Politikern und Unternehmern. Doch im Moment steht sie vor dem Nichts. Für Bildung hat die Regierung Bakiew kaum Geld ausgegeben. Viele Schulen und Kindergärten wurden geschlossen. Schulpflicht besteht nur auf dem Papier. Gerade in den dünn besiedelten Bergregionen. Und die machen fast 90% der Landesfläche aus. 6 Autostunden von Bischkek entfernt liegt das Bergdorf Aktala. Der Weg ist eine Schotterpiste, die sich in Serpentinen durch grüne Schluchten und über karge Bergrücken fädelt, durch meterbreite Schlaglöcher, Flussläufe und Schafherden. Die Dorfschule von Aktala besteht aus 2 steinernen Häusern, die sich durch ihre solide Bauweise deutlich von den ärmlichen Lehmhütten abheben. Dass die Wände frisch gestrichen sind und im Schlafsaal nagelneue Etagenbetten aus Holz stehen, das hat das Dorf einer internationalen Hilfsorganisation zu verdanken. Die Lehrerinnen und Erzieherinnen betreuen die Dorfkinder quasi ehrenamtlich. Ihren Lohn haben die meisten seit Monaten nicht ausbezahlt bekommen. Den Schulalltag irgendwie aufrechtzuerhalten, das ist ein täglicher Kampf gegen die Lethargie der Eltern. Denn in Aktala, wo es weder Privatautos noch öffentliche Verkehrsmittel gibt, sind viele schlicht zu arm, ihre Kinder in die Schule zu schicken. So wie der arbeitslose Taschtanbek. Festes Schuhwerk für die schnell wachsenden Füße seiner Söhne kann er nicht bezahlen.
Im Winter ist es kalt bei uns, bis zu minus 30 Grad. Und vom Staat bekommen wir überhaupt kein Geld mehr. Früher, als ich noch als Traktorfahrer gearbeitet habe, hat das Geld für die ganze Familie gereicht. Aber von dem, was ich heute verdiene, kann ich keine Winterschuhe bezahlen. Und darum gehen meine Söhne im Winter nicht zur Schule. Oder soll ich sie barfuß losschicken?
Andere Dorfbewohner haben einen anderen Ausweg gefunden. Sie sind zum halbnomadischen Leben ihrer Ahnen zurückgekehrt. Mit einer Suche nach den kulturellen Wurzeln hat das nur wenig zu tun. Die meisten treibt die blanke Not. Und auch Nasira, die noch nie in einer Großstadt gewesen ist, wünscht sich insgeheim ein anderes Leben. Sie wünscht sich einen Staat, der ihr das Gefühl gibt, Teil der modernen Welt zu sein. Und eine Regierung, die ihren Kindern nicht das Leben von Schafhirten aufzwingt, sondern ihnen Bildung und Berufschancen bietet. Bislang ist es ein Tagtraum, den Nasira beim Stutenmelken träumt.
Das ist Kirgisistan, Andrea Remsmeier berichtete. Stefan Lag in Moskau. Jetzt gibt es eine Übergangsregierung. Es gab auch noch einige Unruhen in den letzten Tagen. Aber wie sieht es heute in Kirgisistan aus?
Die wichtigste Nachricht ist, dass in den Machtkampf um die politische Führung heute Bewegung gekommen ist. Und zwar hat der entmachtete Präsident Bakiew unter bestimmten Bedingungen seinen Rücktritt angeboten. Eine 180-Grad-Wendung, muss man sagen. Er hatte sich ja zuletzt bei seinen öffentlichen Auftritten immer wieder geweigert, sein Amt niederzulegen. Er hatte immer wieder betont, er sei der rechtmäßige und gewählte Präsident und er denke überhaupt nicht daran, zurückzutreten oder das Land zu verlassen. Bakiew hatte lediglich Verhandlungen angeboten, um, wie er sagte, einen Bürgerkrieg in Kirgisistan zu vermeiden. Diese Gespräche wurden von der Übergangsregierung jedoch abgelehnt und heute wurde Bakiew dann ein Ultimatum gesetzt. Er sollte nach seinem letzten Auftritt in seiner Heimatregion Jalalabad sich den Behörden in Bischkek stellen. Andernfalls würde er festgenommen, hieß es. Er soll nämlich vor Gericht gestellt werden, wie auch sein Bruder und 2 seiner Söhne, weil er beschuldigt wird, die Verantwortung an dem Blutbad zu tragen, bei dem mehr als 80 Menschen getötet und über 1600 verletzt wurden. Gleichzeitig hört man jetzt, dass Schützenpanzer in den Süden des Landes verlegt worden sind, anscheinend wohl um eine Flucht Bakiews zu verhindern, aber auch um weitere Auftritte des entmachteten Präsidenten zu unterbinden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was könnte Bakiew zu diesem Rücktrittsangebot gebracht haben? Vielleicht einerseits der Druck, der auf ihn und auf seine Familie aufgebaut wurde. Vielleicht ist es aber auch wieder nur ein Spiel mit der Übergangsregierung, um einmal zu testen, wie einig sich diese Regierung tatsächlich ist. Denn es gab ja unterschiedliche Signale auf dieses Rücktrittsangebot. Beispielsweise hat der stellvertretende Ministerpräsident Beknasadov am Nachmittag gesagt, Vertreter der Übergangsregierung seien jetzt bei Bakiew. Er solle selbst den Zeitpunkt und das Format seines Rücktritts bestimmen. Dieser Beknasadov ist für Sicherheitsfragen verantwortlich und ein anderer Vertreter der Übergangsregierung lehnte genau diese Gespräche ab. Es hieß, man werde keine Verhandlungen mit einem Diktator führen, der Blut an seinen Händen habe. Und das entspricht auch der Haltung der Regierungschefin Rosa Utunbajewas, die ja zuletzt keine Verhandlungsbereitschaft mehr signalisierte. Also die neue Regierung steckt wirklich in einem Dilemma. Sie hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, gesagt, man würde Bakijew vor Gericht stellen. Und viele Kirgisen, die von der autoritären Regierung mit all der Vetternwirtschaft, Korruption, der schlechten wirtschaftlichen Situation genug hatten, erwarten das eigentlich genau. Und würden sie ihn jetzt, Bakijew also, unter Anwendung von Gewalt und möglichen neuen Opfern festnehmen, könnte das dazu führen, dass das Land gespalten wird und könnte natürlich auch zu neuen Unruhen führen.
Dass also eben diese befürchteten bürgerkriegsähnlichen Zustände doch noch zustande kommen, wo lange jetzt auch die Sorge bestand, dass, als es hieß, dass Bakijew sich im Süden des Landes aufhält, wo ja mehr Unterstützer für seine Seite auch sind. Schauen wir, Herr Lag, noch mal genauer auf die Rolle Russlands in diesem Konflikt. Bei den früheren Revolten in den damaligen Sowjetrepubliken war ja Russland in der Regel wenig begeistert. Diesmal bekommt die Opposition oder ehemalige Opposition, muss man eigentlich sagen, Schützenhilfe von Russland. Moskau hat schnell die neue Regierung oder die Übergangsregierung anerkannt. Die staatsnahen russischen Medien haben wohlwollend berichtet. Wie weit reicht denn da der Arm Moskaus? Wie viel Einfluss hat Russland da jetzt auf diese Situation?
Ja, Russland hält traditionell ganz enge Beziehungen zu der ehemaligen Sowjetrepublik und betrachtet Kirgisistan als seine, in Anführungszeichen, natürliche Einflusssphäre. Das Land ist für Moskau strategisch von wichtiger Bedeutung. Es wird immer gesagt, es sei ein Bollwerk gegen den sich ausbreitenden islamischen Extremismus in der Region Zentralasiens. Kirgisistan galt ja bislang von all diesen zentralasiatischen Staaten immer noch als relativ gemäßigt. Und man muss an dieser Stelle erwähnen, dass Russland dort seit dem Jahr 2003 eine Militärbasis unterhält in Kant. Das ist nicht weit von der Hauptstadt Bischkek entfernt und auch übrigens nicht weit von der amerikanischen Militärbasis in Manas entfernt. Die russische Führung fühlte sich zuletzt von Bakijew ziemlich hinters Licht geführt, denn Moskau war diese amerikanische Airbase in Manas ein Dorn im Auge. Man hatte versucht, Bakijew mit einem 2-Milliarden-Kredit dazu überreden, den Amerikanern das Nutzungsrecht zu entziehen. Und Bakijew trieb dann ein doppeltes Spiel, nahm den Kredit gerne an und trieb mit der Drohung, diese Basis zu schließen, dann den Preis bei den Amerikanern in die Höhe, die fortan das Vierfache der ursprünglichen Pacht, nämlich dann 60 Millionen Dollar für diesen Stützpunkt bezahlten. Für die USA ist das eine ganz wichtige Basis, läuft auch über Manas der Truppentransport nach Afghanistan. Allein im März sollen über 50.000 Soldaten über diesen Stützpunkt verlegt worden sein. Also man hat den russischen Ärger im Hinterkopf. Dann war es natürlich nicht weiter verwunderlich, wie schnell der Kreml Bakijew hat fallen lassen. Erinnern wir uns, bereits einen Tag nach der blutigen Revolte hatte ja Premier Putin mit der Übergangsregierungschefin Utunbajewa telefoniert, ihr Unterstützung zugesagt, und zwar nicht nur humanitärer Art, sondern auch politisch. Und Putin beeilte sich auch, Bakijew schwere Versäumnisse vorzuwerfen. Er sei doch damals angetreten, um Vetternwirtschaft, Korruption seines Vorgängers Akajew zu bekämpfen. Und letztlich habe Bakijew genau die gleichen Fehler gemacht, so Putin. Das war schon fast, ich nenne es mal bösartiges Nachtreten, denn die Kritik kam ja erst aus Moskau, als Bakijew politisch schon erledigt war. Gucken wir mal auf die Übergangsregierung. Die suchte ebenfalls sehr schnell den Kontakt und die Nähe zum Kreml. Eine Delegation aus Kirgisistan fuhr Ende vergangener Woche nach Moskau, um hier in Moskau mit Regierungsvertretern die Art der Hilfe zu besprechen. 150 Millionen Dollar gab es Soforthilfe aus Moskau. Man hatte also den Eindruck, dass sich die neue Regierung in Kirgisistan schon vorher so eine Art Masterplan zurechtgelegt hatte. Beispielsweise wurden sehr schnell alle Posten in dieser Regierung ohne Streitigkeiten besetzt, die Lage im Land unter Kontrolle gebracht und sehr schnell bestand auch dieser enge Draht nach Moskau. Da darf man natürlich schon spekulieren, ob man sich nicht schon vor dem Umsturz grünes Licht hier in Moskau geholt hat.
Andererseits wirft es natürlich die Frage auf, Russland war enttäuscht von Bakijew, aber wird es mit einer künftigen Regierung unbedingt anders aussehen? Denn die amerikanischen Interessen und auch das amerikanische Geld liegen auf der Hand, sind auch greifbar für eine neue kirgisische Regierung.
Ja, mittlerweile hat auch Washington die neue Regierung anerkannt. Hilfsgüter wurden geliefert und die USA haben auch die Zusicherung bekommen, dass diese Verträge zu der Airbase in Manas auch weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Und vielleicht noch ein ganz interessantes Zeichen. Heute wurde bekannt, dass nach 16 Monaten Unterbrechung der amerikanische Sender Radio Free Europe Liberty wieder im ganzen Land senden darf. Dieser Sender wird vom US-Senat finanziert. Deren Präsident, also der Präsident des Senders, Jeffrey Gettman, sagte, das sei ein ganz wichtiger Schritt hin zu freien und unabhängigen Medien. Die Behörden hatten ja unter Bakijew die freie Ausstrahlung dieses Senders auf normalen Frequenzen unterbunden.
Stefan Lack in Moskau, vielen Dank. So stellt sich die politische Lage heute dar, fast eine Woche nach den ersten Unruhen in Kirgisistan und nach dem Sturz der Regierung dort. Die Meldungen über das Rücktrittsangebot des ehemaligen Präsidenten Bakijew und ob das angenommen wird von der Übergangsregierung, widersprechen sich im Moment noch etwas. Kommen wir noch mal zu dem Umsturz. Einer, der von dort während der Unruhen berichtete, ist Frank Eichmann, ARD-Korrespondent, früher in Moskau, jetzt in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie wollten die Osterferien in Kirgisistan verbringen, das muss man kurz erklären, weil Ihre Frau dort arbeitete, und gerieten dann mitten in die Unruhen. Wie haben Sie das erlebt am letzten Mittwoch?
Also es hat in der Tat gegärt im Land, das war wahrzunehmen, denn am Wochenende zuvor war ja UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon da und währenddessen sind auf diesem Hauptplatz von Bischkek, den Alatur-Platz, Oppositionelle verhaftet worden. Davon war wenig zu hören, aber am Morgen dieses Tages des Umsturzes, da passierte doch Absonderliches. Aus Talas nämlich, ganz in der Nähe, kamen Meldungen, da gibt es Aufstände, Proteste. Die Hauptmeldung in den staatlichen Medien war allerdings an diesem Morgen aus Bischkek, dass das Stadion eine neue elektronische Anzeigetafel bekommen hat. Das war alles so ein bisschen Business as usual. Aber gegen Mittag bin ich auf den Hauptplatz gegangen und jetzt beginnt so ein bisschen auch die scharfe Analyse meines Kollegen in Moskau unscharf zu werden. Denn es gab eine Komponente der Selbstorganisation, es gab aber auch eine Komponente der Organisation. Plötzlich müssen Sie sich vorstellen, an einem ganz normalen Arbeitstag gegen Mittag beginnen mehr und mehr Menschen in das Zentrum der Stadt zu strömen. Die sind alle unzufrieden, das wissen wir. Bakijew muss weg, das wissen wir auch. Aber was hat sie alle dazu gebracht, mittags dort zu erscheinen? Ich kann es nicht beantworten. Erstaunlich war auch, als ich dort auf diesem Platz stand, es gab kein Transparent, es gab keine lauten Protestrufe. Die Menschen sind einfach auf diesen Platz gezogen, haben die dort stehenden Polizeieinheiten, die völlig überrumpelt wurden, weggetrieben, vor sich hergetrieben. Also polizeitaktisch ein Desaster. Stellen Sie sich vor, russische oder kirgisische, aber nach russischen Prinzipien ausgebildete Sondereinheiten, nicht gerade zimperlich, stehen da mit Schilden, bewaffnet mit Gummiknüppeln, haben Helme auf den Kopf. Die wurden auf einmal von Massen regelrecht überrannt. So viele Menschen waren auf einmal da. Und dann ging es, und das war der entscheidende Punkt, in Richtung Regierungssitz, in Richtung Weißes Haus. Ein hässlicher, großer, weißer Block, siebenstöckig, im siebten Stock war auch Präsident Bakijew selbst. Und am Zaun endete dann die Revolte. Zunächst für viele Stunden aus dem Inneren, die Polizei hatte sich dorthin zurückgezogen, wurde geschossen, A, mit Scharfschützen. Eine wichtige Frage, wer hat das veranlasst? Das wird sicherlich dort zu Ermittlungen führen. Und B, auch von Polizei, Maschinengewehr, Donner, brandete über diesen riesigen Platz, dann wogten die Massen zurück aus Angst, zogen dann wieder in Richtung Palast. Das alles, nachdem die erste Welle polizeilicher Notwehr, wenn man so will, nämlich Tränengas, überhaupt nicht funktioniert hat. Und noch eins vielleicht, all das passierte im strömenden Regen. Es hat wirklich gegossen, geschüttet wie aus Eimern. Und irgendwann in der Nacht hat dann die Regierung aufgegeben, ist eingeknickt. Und da begann ich etwa, wie es in den Medienagenturen so schön hieß, die Übergabe an die Opposition, sondern dieser Regierungssitz ist komplett gestürmt und komplett ausgeraubt worden. Da ist geklaut worden, was man auch dann rausklauen konnte. Teppiche, Computer, Dokumente, Stühle, Tische. Dieses Ding ist nicht mehr arbeitsfähig. Die Scheiben wurden eingeschlagen, es wurde ausgeräuchert, hat dort gebrannt. Das war dieser Tag, so wie ich ihn erlebt habe, nur mit der Einschränkung, je dichter man an einem Ereignis dran ist, desto weniger hat man natürlich den Draufblick und desto weniger kann man sagen, was sind die Hintermänner, wer hat das Ganze organisiert. Mm.
Man hat aber dennoch den Eindruck, also die Demonstranten waren nicht bewaffnet, wie Sie es erzählt haben, trotzdem hatten sie eine unheimliche Macht, waren offensichtlich sehr bedrohlich und haben ja dann auch es geschafft, gegen die Polizei auch vorzugehen oder sie zu überwinden. Trotzdem hat man eben auch da den Eindruck, das vermittelt den Eindruck, dass es einfach auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist, diese erste Funke offensichtlich auf eine große Unzufriedenheit bei der Bevölkerung getroffen ist und dann sich so entzünden konnte.
Und jetzt passiert eben das, wo ich auch dem Kollegen in Moskau nicht ganz zustimme. Was ich sofort beobachten konnte, nachdem die alte Regierung abgedankt hat und nachdem eben auch klar wurde, es hat wohl 70, 80, die Opposition sagt ja sofort über 100 Tote gegeben, ein sofortiges, kollapsartiges Verschwinden jeglicher Sicherheitsstrukturen in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans. Sie haben keine Polizei mehr gesehen, sie haben keine Armee gesehen und das ist leider bis zur Stunde auch so geblieben. Und deshalb haben wir in Bischkek ein fast absolutes Machtvakuum. Es hat Plünderungen in dieser ersten Nacht gegeben. Da haben Sie immer wieder gehört, wie Scheiben eingeschmissen wurden. Übrigens sehr systematische Plünderungen. Der extrem unbeliebte Sohn Bakijews, Maxim Bakijew, Besitzer mehrerer Restaurants und Geschäfte, dessen Kneipen sind komplett ausgebrannt. Die gesamte Kette, das muss auch irgendwie organisiert gewesen sein, jenseits der Abneigung. Aber bis zur Stunde hat es die Regierung nicht geschafft, wirkliche Sicherheit zurück in die Hauptstadt zu bringen. Es wird dort immer noch marodiert. Es ist immer noch so, dass die Stadt, die Lage gefährlich ist, immer noch kippen kann. Nicht dadurch, dass Bakijew jetzt Leute in den Norden schickt. Es reichen schon 2, 3 geschickte Anschläge und dann kann es dort wieder zur Ausschreitung kommen.
Frank Eichmann als ARD-Korrespondent, früher in Moskau und jetzt vor einigen Tagen Augenzeuge der Unruhen in Kirgisistan, bis vor wenigen Tagen dort. Vielen Dank für die Schilderung Ihrer Eindrücke und für Ihre Einschätzung. Und jetzt zu einem Kirgisien, wie wir es im Moment nicht kennenlernen können. Chingis Aitmatow, der berühmte kirgisische Autor, beschrieb sein Land, das Leben in der Steppe und wie die Natur der Savanne durch die mörderische Zivilisation vernichtet wird in der Erzählung Die Träume der Wölfin. Von der Wölfin lassen wir uns mitnehmen in das andere Kirgisistan, auch nicht unbedingt nicht grausam.
Und da, wahrlich wie Donner vom Himmel, erschienen jene Hubschrauber von Neuem. Dieses Mal kamen sie zu schnell und zu niedrig über der Erde angeflogen und steuerten sofort bedrohlich gezielt über die aufgescheuchten Saigas, die daraufhin wild losgaloppierten, fort von dem ungeheuerlichen Unheil. Das geschah so jäh und betäubend schnell, als viele hunderte verschreckter Antilopen durchdrehten, ihre Leittiere und die Orientierung verloren und in heillose Panik gerieten. Denn durch nichts und in keinerlei Weise konnten die unschuldigen Tiere der von oben heranfliegenden Flugtechnik widerstehen. Die Hubschrauber stürzten die panisch dahinrasende, desorganisierte Masse der Steppenantilopen in Verwirrung, was die Katastrophe noch mehr steigerte, die über die paarhufigen Bewohner hereinbrach, wie es die Savanne noch niemals erlebt hatte. Und nicht nur die Paarhufer, sondern auch die Wölfe, ihre unzertrennlichen Gefährten und ewigen Feinde, befanden sich in derselben Lage. Als vor den Augen Akbaras und ihres Rudels dieser unheimliche Überfall der Hubschrauber geschah, verbargen sich zuerst die Wölfe an den Wurzelstöcken des Ji, vor Schrecken zusammengekrümmt. Aber dann hielten sie es nicht mehr aus und stürzten sich von der verfluchten Stätte davon. Die Wölfe retteten sich gemeinsam mit ihren Opfern, die sie noch vor wenigen Minuten bereit gewesen waren zu zerreißen und in Stücke zu zerfetzen. Jetzt retteten sie sich vor der gemeinsamen Gefahr. Jetzt waren sie angesichts einer solchen erbarmungslosen Wendung des Schicksals gleiche geworden. Dass Wölfe und Saigas in einem Haufen rannten, das hatte die Savanne noch niemals gesehen. Nicht einmal bei den großen Steppenbränden.
Die Träume der Wölfin von Chingis Aitmatow gehen später noch weiter. Die Bedrohung der Natur und der Saigas der Antilopen auch. Auf Kirgisistan und Zentralasien blicken wir in der Tag in HR2 Kultur. Bleiben wir noch einen Moment in dem Kirgisistan von heute. Die Übergangsregierung in Kirgisistan wird geführt von der Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei und bisherigen Oppositionsführerin Rosa Otunbajewa. Diese Frau sorgt dafür, dass die Revolte etwas anders aussieht als die anderen bisherigen Revolten im Land. Denn die 59-jährige Diplomatin steht nicht für einen Clan, sondern ist bekannt auf dem internationalen politischen Parkett, war als kirgisische Botschafterin zum Beispiel in Kanada, war Mitglied einer UN-Mission und gilt als Verfechterin freiheitlicher Grundrechte. Was ist von dieser Frau jetzt in Kirgisistan zu erwarten?
Dass ausgerechnet Rosa Otunbajewa die Übergangsregierung anführt, kommt nicht von ungefähr. Die 59-Jährige gilt in Kirgisistan als aufrechte Verfechterin freiheitlicher Grundsätze. Die kleine, resolute Frau, deren Markenzeichen kunstvoll geknotete Seidenschals sind, tritt immer dann in Erscheinung, wenn es gilt, Missstände im Land anzuprangern. Als ihre Hauptfeinde bezeichnet sie Vettern- und Clanwirtschaft, Korruption und politische Repressionen. Als vor 5 Jahren Präsident Akajew aufgrund seines autoritären Regimes aus dem Amt gejagt wurde, gehörte Otun Bajewa zu den führenden Köpfen der sogenannten Tulpenrevolution. Ihre Motivation, erklärte sie damals, sei nicht machtpolitischer Art. Ich träume nicht davon, Präsidentin zu werden. Ich will nur, dass wir jetzt ein Gleichgewicht der Machtstrukturen schaffen. Als sie feststellte, dass auch Präsident Bakijew, angetreten als Reformer und demokratischer Hoffnungsträger, autoritäre Tendenzen entwickelte, gab sie ihren Job als Außenministerin kurzerhand auf und ging in die Opposition. Via Internet prangerte die zweifache Mutter auch dann noch Vetternwirtschaft, Korruption und Verletzung von Menschenrechten an, als Kritiker verschwanden und mundtot gemacht wurden. Ohne Lobby, ohne Rückendeckung von oben sei dies kaum möglich, meinen ihre Gegner. Daniel Kislow vom Online-Dienst Fergana Ru sieht das anders. Otun Bajewa sei eine Frau, die außerhalb der Clan-Strukturen agiere. Sie ist eine echte Patriotin. Sie wird sich für jede Sache einsetzen, die zugunsten ihres Heimatlandes und ihres Volkes gehen wird. Und zwar in einer absolut demokratischen Form. Dabei könne die Sozialdemokratin von ihren politischen Erfahrungen im In- und Ausland profitieren. Otun Bajewa war unter anderem Botschafterin in den USA und Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen in Abchasien. Auch ihre guten Beziehungen zu Russland, wo sie studierte, kommen der Übergangsregierungschefin zugute. Premierminister Putin sagte ihr bereits humanitäre und politische Unterstützung zu. Kislow betont, sie ist schon heute eine der einflussreichsten Führungspersönlichkeiten Kirgisistans. Das Volk vertraut ihr, vielleicht sogar mehr als den anderen Oppositionellen. Die studierte Philosophin werde geschätzt und respektiert, im Süden des Landes, wo sie herkommt, ebenso wie im Norden. Zumindest als Übergangschefin gilt sie als gute Wahl.
Christina Nagel über Rosa Otunbajewa, die zurzeit die Übergangsregierung in Kirgisistan führt. Dr. Beate Eschmann, Zentralasien-Expertin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Guten Tag.
Guten Abend.
Zentralasien ist eine Region, wo Korruption, Vetternwirtschaft, Clanstruktur zum politischen Alltag gehört. Das haben wir eben auch noch mal gehört. Otun Bajewa will jetzt erklärtermaßen das verändern. Geben Sie ihr da eine Chance?
Also ich bin bereit, mir vorzustellen, dass Otun Bajewa selber durch ihre langen Auslandsaufenthalte eine Vorstellung davon hat, wie westliche Demokratie funktioniert und wie ein wenig korruptes System funktioniert. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass sie in einem Land, in dem sowohl die Familienstrukturen wie auch Korruption so tief verwurzelt sind, wirklich ein nicht korruptes und demokratisch-liberales Regime einrichten kann.
Bakijew hat das ja anfangs auch erstmal verkündet. Aber blicken wir nochmal über Kirgisistan hinaus in die gesamte Region. Wie reagieren denn die Autokraten um Kirgisistan herum jetzt auf diesen Umsturz? Verunsichert?
Kasachstan und Usbekistan, als die unmittelbar angrenzenden zentralasiatischen Staaten, haben ihre Grenzen dicht gemacht. In Usbekistan und im etwas weiter entfernt liegenden Turkmenistan ist nichts über die Vorfälle in Kirgisistan, über den Regierungswechsel in den Medien berichtet worden. Die Bevölkerung weiß sicherlich darüber durch das Internet, aber die staatlichen Medien haben geschwiegen. Das zeigt ja schon, dass man gewisse Ängste damit verbindet. Aber grundsätzlich brauchen sich diese beiden Herrscher keine Sorgen machen, da Kirgisistan doch recht anders funktioniert.
Wenn aber die Zivilgesellschaft im westlichen Sinne in Zentralasien so nicht vorhanden ist, wenn es immer wieder nur ein Wechsel zwischen der Herrschaft verschiedener Clans ist, der da passiert oder der zu einem Regierungswechsel führt, was heißt das denn insgesamt gesehen auch für die politische Kultur? Da gibt es ja dann nur eine gewalttätige Lösung bei politischen Konflikten, oder?
So negativ würde ich das wirklich nicht sehen. Es ist doch durchaus vorstellbar, dass ein Land nicht im Sinne unserer Parteiendemokratien regiert wird, dass aber die Bevölkerung schon, auch wenn nach Familienkriterien, aber doch dann bestimmt, wer ihr Herrscher ist, ohne dass sie auf die Straße gehen muss.
Das heißt, es gibt durchaus eine Möglichkeit, auch jenseits von Demokratie ein stabiles System zu installieren, das auch vielleicht auch als Handelspartner so funktionieren kann, ohne dass man immer mit der westlichen Brille draufschaut und sagt, bitte mach doch Demokratie.
Also ich denke, dass der Westen in den 90er Jahren und auch noch zu Beginn dieses Jahrtausends tatsächlich viele westliche Politiker einer Illusion aufgesessen sind, in der Erwartung, dass Zentralasien sehr schnell demokratisch werden kann. Eine Region, die von der Umwelt abgeschlossen war bis dahin und noch nie etwas mit Demokratie zu tun gehabt hat, es ist einfach viel zu viel verlangt, dass diese Menschen schlagartig plötzlich wissen, wie Demokratie funktioniert und was das ist. Da würde ich den Menschen dort auch der Führung keinen Vorwurf machen. Ich denke aber schon, dass es möglich sein kann, stabile und trotzdem nicht autoritäre Regime zu errichten.
Welche Rolle spielt denn da möglicherweise auch die Geschichte? Wir haben in der Redaktion darüber gesprochen, ob vielleicht die Vergangenheit der Völker als eben ja eine nomadische Struktur da auch eine Rolle spielen kann in der Form, wie sich Demokratie entwickeln kann.
Nun, gerade für Kirgisistan, das ja am Anfang der 90er Jahre als die Demokratie Zentralasiens galt, wurde auch häufiger mal angeführt, dass die sicherlich besonders eine Neigung zur Demokratie hätten, weil sie Nomaden waren. Heute wird genau andersrum gesagt, ehemalige nomadische Völker sind vielleicht nicht Demokratie geeignet. Ich glaube, dieser Erklärungsansatz wird nicht so recht weiterführen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Demokratie ist nicht in greifbarer Nähe, nicht in Kirgisistan, aber auch nicht in den anderen zentralasiatischen Staaten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es deswegen instabil sein muss oder dass eine Entwicklung nicht in diese Richtung gehen kann.
Nein, das würde ich nicht ausschließen. Das Problem ist eben, dass man im Westen, das ein, ja praktisch auch internationale Organisationen und so weiter, natürlich einmal das Kriterium stabil haben, wobei auch ein relativ autoritärer Staat eine gewisse Stabilität haben kann und andererseits eben immer dieses Ziel Demokratie hat, was sich offenbar in Zentralasien irgendwo ein Stück weit leider Gottes ausschließt.
Demokratie ist möglich, nicht überall, aber vielleicht dann doch irgendwann. Aber sie ist auch noch nicht mal unbedingt nötig, sagt Beate Eschment, Zentralasien-Expertin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen und übrigens auch verantwortliche Redakteurin der Zentralasien-Analysen eines Online-Journals über die aktuellen Verhältnisse in Zentralasien. Ganz herzlichen Dank, Frau Eschment. Begeben wir uns noch einmal auf die Spuren der Wölfin in Genghis Aitmatovs Erzählung. Sie ist bedroht von der Zivilisation.
Die Hubschrauber-Treibjäger, durch Funk miteinander verbunden, achteten darauf, die Antilopenbestände von zwei Enten hertreibend, dass diese nicht seitwärts auseinanderstieben würden und sie daraufhin noch einmal durch die Savanne hinter den Herden herjagen müssten. Sie steigerten die Angst und erhöhten das Tempo und zwangen die Antilopen, umso heftiger zu rennen, je schneller sie rasten. In den Kopfhörern röchelten die erregten Stimmen der Treibjäger. »Der 20. Hör mal, der 20. Los, gib ihm Saures! Noch eins drauf!« Sie, die Hubschrauberpiloten, konnten von oben her ausgezeichnet sehen, was sich unten abspielte, wie sich über den weißen Neuschnee ein schwarzer Strom des Schreckens durch die Steppe wälzte. Und als Antwort war in den Kopfhörern eine muntere Stimme zu hören, »Wir haben noch was drauf! Schau mal da! Unter denen rennen noch Wölfe! Mann, oh Mann, hat's euch erwischt, Graubrüder!« »Bald kaputt und mausetot, Brüderchen!« So jagten und trieben sie, bis die Saigas völlig zermürbt waren, wie man es auch ausgeheckt hatte. Und das war eine genaue Berechnung. Und als sich der Schwall der gejagten Antilopen in die große Ebene ergoss, empfingen sie dort jene, für die sich seit dem Morgen die Hubschrauber dermaßen angestrengt hatten. Hier erwarteten sie die Jäger, genauer gesagt die Erschießer. Auf Geländewagen, den Uasics, trieben die Erschießer bei offenem Verdeck die Saigas weiter und knallten sie ab im Fahren, mit Maschinenpistolen aus unmittelbarer Nähe und ohne Visier, wie im Garten bei der Heumahd. Und hinter ihnen kamen Lastwagenanhänger. Man warf die Trophäen auf die Ladebühne, eine nach der anderen. Robuste Typen erledigten rasch und ohne zu zögern das neue Gewerbe. Sie erstachen halbgetötete Saigas, setzten den Verwundeten nach und erledigten auch sie. Doch die Hauptaufgabe bestand darin, die blutbespritzten Kadaver an den Läufen hin und her schwingend in einem Ruck über die Ladewand auf das Gestell zu schmeißen. Die Savanne zollte den Göttern ihren großen, blutigen Tribut dafür, dass sie die Savanne geblieben war. Auf den Ladeflächen häuften sich die Kadaver zu Bergen.
Die Wölfin Akbara beobachtet weiter die üblen Machenschaften der Menschen. Chingis Aitmatov hat diese Erzählung 1985 geschrieben. Krisenregion Zentralasien, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir schon einiges gelernt über Kirgisistan und die politischen Strukturen im Land und in der zentralasiatischen Region. Wir wissen auch, dass die Region international als geopolitisch sehr interessant angesehen wird, auch aus wirtschaftlichen Gründen, über die wir später noch genauer sprechen werden. Im Falle Kirgisistan steht allerdings noch ein anderer Grund im Mittelpunkt internationaler Sorge. Günter Knabe, Asien-Experte im Studio in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man sich jetzt anschaut, wo Kirgisistan liegt, dann wird klar, warum sich Russland und die USA auf kirgisischem Boden drängeln. Mit Militärbasen wird Kirgisistan da genutzt. Wie wichtig sind die für Russland und die USA?
Sie sind ganz besonders wichtig für die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA, weil die Amerikaner für ihren Krieg in Afghanistan diese Basis Manas, heißt sie, in der Nähe der Hauptstadt Bischkek gelegen, der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Für diese Kriegführung in Afghanistan brauchen sie diese Basis, um Truppen nach Afghanistan zu transportieren und sonstigen Materialien dorthin zu transportieren. Deswegen ist aktuell diese Luftwaffenbasis besonders wichtig für die Amerikaner. Für die Russen ist es auch aus militärischen Gründen wichtig, weil sie gewissermaßen in ihrem Hinterhof, denn als solchen betrachten sie immer noch diese ehemaligen zentralasiatischen Republiken, in ihrem Hinterhof natürlich gerne selber militärisch auftreten und schon gar nicht es schätzen, wenn die Amerikaner dort sind. Also beide Weltmächte, oder sagen wir die Weltmacht USA und die immer noch Großmacht Russland, stehen dort nebeneinander auf Militärstützpunkten aus diesen genannten Gründen. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch Usbekistan für die Kriegführung in Afghanistan wichtig ist. Deutschland hat an der usbekisch-afghanischen Grenze in Termis auch eine Luftwaffenbasis. Das heißt also, nochmal zurück, Amerika und Russland brauchen Kirgisistan aus diesen militärisch-strategischen Erwägungen heraus.
Das heißt, die Regierungen kommen da gut miteinander zurecht, weil da natürlich Geld fließt. Das haben wir vorhin schon gehört. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Bevölkerung auch auf amerikanischer Seite deswegen automatisch steht, auch in Kirgisistan, oder?
Nein, absolut nicht. Denn die Bevölkerung ist gegenüber den Amerikanern sehr skeptisch, sehr kritisch. Sie mögen vielleicht auch nicht unbedingt die Russen als immerhin ja doch ehemalige Kolonialmacht empfinden. Aber man darf nicht vergessen, dass ein großer Teil der Bevölkerung in diesen zentralasiatischen Republiken aus Sowjetzeiten ja russischstämmig sind und deswegen auch gewisse Sympathien zu den Russen im heutigen Russland haben. Aber unabhängig davon sind die Amerikaner zum Beispiel in der Umgebung von Manas richtig unbeliebt. Das habe ich selber erlebt, welche bösen Geschichten erzählt wurden, welche Abneigung, ja geradezu Hass gegen die Amerikaner unter der Bevölkerung verbreitet war. Da wurde einmal erzählt, dass ein amerikanischer Soldat einen Kirgisen einfach erschossen habe aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen und er in Kirgisistan nicht zur Rechenschaft gezogen wurde, was ja üblich ist bei amerikanischem Militär, wenn es im Ausland stationiert ist, dass es dann eben nicht in dem jeweiligen Stationierungsland vor Gericht gestellt wird, wenn es einer Straftat beschuldigt wird, sondern in Amerika. Das hat sehr viel Abneigung in der kirgisischen Bevölkerung gegen die Amerikaner provoziert.
Das ist die militärstrategische Bedeutung. Es gibt aber auch mit Blick auf die zentralasiatische Region eine große Sorge vor blühendem politischen Extremismus. Welche grenzüberschreitenden muslimischen Allianzen könnte es dort geben oder gibt es vielleicht schon?
Die nächste Macht, die auch dort in diesem Thema dann in den Konkurrenzkampf oder auch die Zusammenarbeit, die politische Zusammenarbeit in Zentralasien in das Spiel kommt, ist China. Denn sowohl die Russen als auch die Amerikaner als auch die Chinesen haben die von ihnen angesprochene Sorge vor religiös bedingtem, islamisch begründeten Terrorismus, vor Separatismus, sagen die Chinesen, und die Russen und die Amerikaner sind in diesem Kampf gegen terroristische Bewegungen, gerade in Kirgisistan, Usbekistan, zu Teilen auch in Tadschikistan, vereint, politisch vereint gewissermaßen. Und die Chinesen haben eine besondere Sorge, gerade was Kirgisistan angeht, weil dieses Land direkt Grenzland ist zu der Nordwestprovinz von China, Xinjiang, und dort leben Uiguren. Uiguren sind ein türkischstämmiges Volk, die Muslime sind. Und diese Muslime Begehren immer wieder auf, auch mit Aufständen, mit Unruhen gegen die Pekinger Zentralregierung, also gegen solche Bewegungen des Separatismus und des islamisch begründeten Terrorismus, sind alle drei Länder, China, USA und Russland, in Zentralasien gemeinsam interessiert, zusammenzuarbeiten. Und es gibt natürlich auch noch die Sorge von Separatismus. Und man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel in Usbekistan die sogenannte islamische Dschihad-Bewegung ja begründet ist, ihre Quelle dort hat. Und das sind ganz knallharte Kämpfer im Sinne von ihrem extrem interpretierten Islam. Die Gruppe, die sogenannte Sauerlandgruppe, diese Möchtegern-Attentäter, die sind auch beeinflusst worden, wie sie selber behaupten, von dieser islamischen Dschihad-Union in Usbekistan.
Ein anderer Punkt, wo man sich Zentralasien als Wunschpartner eigentlich gerne hätte, ist der Kampf gegen die Drogenmafia, gegen den Drogenfluss. Auch da ist es so, dass man sich eigentlich wünscht, Zentralasien näher an sich ranzubinden. Das gibt also ein großes Buhlen um die Gunst dieser Region. Kann dieses Buhlen auch gefährlich werden? Das sind Großmächte, die da im Spiel sind. Kann diese Region zum Pulverfass werden?
Es ist ein Pulverfass in den einzelnen Staaten. Die einzelnen Regierungen sind ja von dem Problem Separatismus, Terrorismus und eben, was Sie gerade ansprachen, eben auch von der Drogenproblematik selbst direkt betroffen. Das heißt, im Inneren der Staaten gibt es oder bei den Regierungen gibt es ein großes Interesse daran, die Drogen zu bekämpfen. Und das vereint sie wiederum mit China, mit Russland und mit den USA. Denn gerade aus Afghanistan, dem Hauptexportland von Opium und in der raffinierten Form, in Form von Heroin, aus Afghanistan, über Usbekistan, Tadschikistan, kommt eben eine große Menge Drogen Richtung Russland, zum Teil Richtung China und dann Richtung Europa. Und das bringt dann wiederum die Russen, die Chinesen und auch die Amerikaner zusammen, um mit den Regierungen in den jeweiligen Ländern dieses Drogenproblem gemeinsam zu bekämpfen.
Günter Knabe, Asien-Experte, ganz herzlichen Dank über die Gründe, warum Zentralasien in den Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit gerückt ist. Zentralasien ist Drehscheibe für den Nachschub der Afghanistan-Truppen, ist Wunschpartner im Kampf gegen islamistischen Terror und internationalen Drogenschmuggel. Deswegen haben Russland und die USA schnell die kirgisische Übergangsregierung anerkannt. Man will seinen Einfluss sichern. Dieses Gebiet ist aber nicht nur geostrategisch von großer Bedeutung, sondern natürlich auch eine üppige Quelle für Gas und Rohöl. Und an dieser Stelle kommt auch China ins Spiel. Chinas Rolle in Zentralasien wird immer größer, die wirtschaftlichen Verflechtungen nehmen zu. Eine Gaspipeline ist dabei nur ein Baustein.
Mit dem Zerfall der Sowjetunion änderte China seine Strategie. Statt Feinde waren die neuen Nachbarn wie Kasachstan, Tadschikistan oder Kirgisistan nun Partner und von großem wirtschaftlichem Interesse. Die Länder entlang der alten Seidenstraße, auf denen früher Händler mit Kamelkarawanen Gewürze, Teppiche und eben Seide transportierten, wurden neu entdeckt. Zum einen sah China die zentralasiatischen Staaten als Exportmarkt. Chinesische Produkte wie Spielzeug, Nahrungsmittel, Kühlschränke oder Textilien finden sich heute auch in den Geschäften der zentralasiatischen Länder. Zum anderen ist China umgekehrt an Rohstoffen von dort interessiert, die es dringend für seinen wirtschaftlichen Aufschwung benötigt. Damit der bilaterale Handel florieren kann, investiert China massiv in die Infrastruktur. In Planung ist ein gigantisches Verkehrsnetz, das über Zentralasien bis nach Pakistan und auch Russland führen soll. Kirgisistan ist nach Kasachstan und Usbekistan Chinas drittwichtigster Handelspartner in der zentralasiatischen Region. Bei den jüngsten Unruhen nun ging auch ein chinesisches Kaufhaus in Flammen auf. Doch das Interesse Chinas geht über den Verkauf seiner Produkte hinaus. Kirgisistan ist zwar ein armes Land, es verfügt über keine reichen Öl- und Gasvorkommen wie Kasachstan, aber Kirgisistan hat Gold. China hat an etlichen Minen Rechte gekauft. Um das Gold zu schöpfen, investierte China Millionenbeträge in den Ausbau der Infrastruktur. Als die Unruhen in Kirgisistan anfingen, zeigte sich Chinas Regierung besorgt. Zum einen sah es seine wirtschaftlichen Interessen gefährdet, zum anderen reagiert Chinas Führung aus Angst vor Machtverlust stets nervös, wenn es in der Region zu größeren Protestbewegungen kommt. Peking möchte vermeiden, dass solche Aktionen zum Vorbild genommen werden. Als im Jahr 1989 Studenten und auch Arbeiter in Peking mehr Demokratie und Mitspracherechte forderten, beendete die chinesische Armee die friedlichen Demonstrationen blutig. Zwar stehen wirtschaftliche Interessen heute bei den Beziehungen Chinas mit den zentralasiatischen Ländern im Vordergrund, aber die Region, vor allem Kirgisistan, ist auch militärstrategisch und politisch von Bedeutung. Kirgisistan grenzt nicht nur an Kasachstan und Tadschikistan, sondern auch an Russland, den Iran und Afghanistan. China, die USA und auch Russland rivalisieren um Einfluss in der Region. China geht es darüber hinaus vor allem um die Wahrung der Stabilität im eigenen Land. Eine rund 1000 Kilometer lange Grenze verbindet Chinas Unruheprovinz Xinjiang mit Kirgisistan. In Xinjiang leben viele Uiguren, eine ethnische muslimische Minderheit in China. Die Uiguren beklagen sich immer wieder über Benachteiligungen. Viele fühlen sich von den chinesischen Machthabern religiös und kulturell unterdrückt. Einige fordern auch die Unabhängigkeit. Peking geht seit Jahren mit aller Härte gegen angebliche Separatisten vor und bezichtigt einige Gruppen terroristischer Aktivitäten. Eine instabile Lage in Kirgisistan ist für China ein Angstfaktor. Kirgisistan ist islamisch geprägt. China fürchtet, dass radikal-islamische Kräfte dort mehr Einfluss bekommen und sich über Landesgrenzen hinweg organisieren könnten. China wird alles versuchen, um Einflüsse abzuwehren, die sich destabilisierend auf das eigene Land auswirken könnten.
Petra Aldenrath über Chinas Griff nach Zentralasien. In der Erzählung von Chingis Aitmatow geht es auch um die Ausbeutung der Natur. Die Menschen zerstören die Savanne und das Leben in ihr. Die Wölfin sieht, wie die Jagd auf die Antilopen, die Saigas, nicht enden will.
Und die blutige Schlacht ging weiter. Hemmungslos in ihrer Verfolgung stießen die Abschießer auf den Fahrzeugen in das Gewühl der bereits eingeholten, schon entkräfteten Saigas. Warfen die Tiere nach rechts und nach links nieder und trugen damit noch mehr Panik und Verzweiflung in die Herde hinein. Die Angst erreichte eine derart apokalyptische Spannung, dass es der Wölfin Akbara vor Schüssen taub schien, die ganze Welt würde ertauben und erstummen und alles ringsum in Chaos und Verderben stürzen. Erde und Himmel sich in ein schwankendes Gemisch von Wahrnehmbarem und Nicht-Wahrzunehmendem verwandeln, und sogar die Sonne hoch oben schien lautlos in Flammen zu stehen, als sei auch sie zusammen mit ihnen in dieser tollwütigen Treibjagd verfolgt und als suchte sie, sich hin und her werfend, ebenfalls Rettung. Als zerfiele sie in viele flimmernde Splitter. Ja, dass auch die Hubschrauber plötzlich erstummten, ihr Krachen und Pfeifen verloren und jetzt geräuschlos über der in den Abgrund versinkenden Steppe kreisten, so wie die gigantischen stummen Milane. Und die Erschießermaschinen Pistolenschützen feuerten geräuschlos in den Uasigs kniend, geräuschlos dahinjagend und über die Erde fliegend. Lautlos sausten die Wagen, lautlos rasten irregewordene und ganz und gar aufgeriebene Saigas, und lautlos wälzten sie sich unter den sie durchsiebenden Kugeln, augenblicklich von Blut überströmt. Und in dieser apokalyptischen Lautlosigkeit erblickte Akbara das Antlitz des Menschen.
Vom kirgisischen Autor Chingis Aitmatow, Die Träume der Wölfin. Aitmatow starb 2008 in Nürnberg. Kirgisistan und die zentralasiatischen Staaten beschäftigen uns heute, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt liegen alle Interessen auf dem Tisch. Militärstrategisch und wirtschafts- und energiepolitisch ist Zentralasien im Fokus. An diesem letzten Punkt wollen wir noch etwas tiefer gehen mit Alexander Rahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag.
Hallo Frau Heldmann.
Wir haben jetzt viel gehört von den starken Interessen an der Region von außen. Man fragt sich doch, warum organisieren sich die zentralasiatischen Staaten nicht stärker miteinander, um diese neue Macht, auch wirtschaftlich, die dadurch entsteht, auch stärker für sich zu nutzen?
Das ist sehr schwierig für diese Staaten, sich zu organisieren. Sie haben unterschiedliche Ambitionen. Kasachstan beansprucht für sich in dieser Region die regionale Führungsmacht zu sein. Der Präsident von Kasachstan schlägt ja eine Initiative nach der anderen vor, eine Eurasische Wirtschaftsunion zu gründen, einen Militärbund dieser Staaten. Aber da gibt es noch so ein Land wie Usbekistan, das bevölkerungsreicher ist. Und aus Sicht der Usbeken haben sie größere und stärkere Traditionen und damit mehr Autorität in dieser Region. Sie werden sich nie einer kasachstanischen Führung unterziehen. Und dann gibt es natürlich das neutrale Turkmenistan, das sehr reich ist an Gas und das auch keine gemeinsam Wirtschaftsbündnisse weder mit Usbekistan noch mit Kasachstan haben will. Und im Grunde genommen geht es in dieser Region ja nicht nur um eine Rivalität zwischen Rohstoff- und nicht-Rohstoffstarken Ländern. Es geht auch darum, dass Tadschikistan und Kirgisistan, das Land, über das wir ja jetzt reden, Wasservorräte hat, die die anderen Regionen nicht haben und nutzen müssen. Seit 10 Jahren herrscht dort ein Konflikt um Wasser. Und der Westen, die Europäische Union, befürchtet sogar, dass eines Tages hier ein Krieg über die Kontrolle der Wasserressourcen in dieser Region ausbrechen könnte. Also von einer Integration dieser Staaten in eine Wirtschaftsunion ist überhaupt nicht zu spüren und sie kommt auch nicht in den nächsten 10 Jahren.
Weit entfernt. Aber wir haben ja jetzt viel gehört von den militärstrategischen Interessen der Russen, auch der USA, auch von den Wirtschaftsinteressen, die eben auch diese beiden Großmächte natürlich haben und auch China ist dran. Aber auch die EU hat eine eigene Zentralasien-Strategie entwickelt im Juni 2007, um die Region stärker an Europa zu binden. Man will den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen stützen, Bildungsreformen, wirtschaftliche Zusammenarbeit sind angepeilt. Das geht ja aber alles so, wie es im Moment läuft, nicht mit korrupten Verhältnissen und gegen China oder und Russland, oder?
Ich würde das noch dramatischer formulieren, aber jetzt auch Kritik an der Europäischen Union üben. Die Europäische Union hat zwar diese schöne und wohlklingende Zentralasien-Strategie vor 2, 3 Jahren aufgelegt, aber nichts dazu gemacht, um sie zu festigen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, von Seiten der Europäischen Union jetzt zu behaupten, wir können mit den Zentralasiaten nur dann Partnerschaften bilden, wenn sie demokratisch werden oder wenn sie unser Wertesystem annehmen. Wenn wir so Zentralasien betrachten, dann können wir es gleich vergessen, weil dann sich diese Länder Richtung Russland und schlimmstenfalls sogar Richtung China oder den islamischen extremistischen Ländern orientieren werden, mittel- und langfristig. Aber uns fehlen die Instrumente in der NATO, in der Europäischen Union und auch in der OSZE, obwohl gerade Kasachstan in diesen Monaten die OSZE-Präsidentschaft innehat, hier für diese Region mehr zu tun. Und ich glaube, dass dies ein Armutszeugnis für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union ist.
Jetzt hat ja nach dem Sturz bei Kiews Russland sehr schnell reagiert, die Übergangsregierung anerkannt, dann auch die USA. Von China hört man nichts in der Richtung, aber auch von der EU nicht. Könnte nicht die EU jetzt gerade diese Chance ergreifen, auch zu sagen, wir wollen, dass die EU-Zentralasien-Strategie mehr ist als ein Papiertiger, wir handeln jetzt?
Ja, ich bin mit Ihnen hundertprozentig einverstanden. Wo ist die Europäische Union? In einem Land wie Kirgisistan, das, wie wir jetzt gehört haben, im kritischen Dreieck zwischen China, Russland und den Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika liegt, ist eine zweite Revolution passiert. Dort geht es um Rohstoffzufuhren nach Westen. Dort gilt es auch, friedensstiftend zu wirken und jedenfalls seine Interessen wahrzunehmen. Kein EU-Spitzenbeamter war bisher wirklich in dieser Region. Und die Europäische Union scheint sich für das Problem Kirgisistan überhaupt nicht zu interessieren. Das ist ein großer Fehler, weil man das natürlich in Kirgisistan und auch in den umliegenden Ländern sehr gut registriert und nachher auch die Europäische Union nicht mehr als starken Akteur dort dort betrachten wird.
Europa muss aktiv werden in Kirgisistan und auch in der gesamten Region Zentralasien, sagt Alexander Rahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch. Die zentralasiatischen Staaten bleiben im Fokus. Dafür haben wir viele Gründe gehört in der letzten Stunde, von geostrategischen wie wirtschaftlichen. Besonders wird aber sicher in nächster Zeit auf Kirgisistan geschaut, denn mit dem Umbruch dort und mit der neuen Übergangsregierung ist keinesfalls für Stabilität gesorgt, wie wir in verschiedenen Einschätzungen in dieser Sendung gehört haben. Und diese vielen unterschiedlichen Interessen gepaart mit der instabilen Lage bieten durchaus auch Gefahr von weiteren, vielleicht sogar größeren Konflikten. Das war der Tag für heute. Nachhören können Sie diese Sendung, übrigens wie alle anderen auch, unter hr2.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
hr2 Kultur Podcast. Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.